Schön bei euch zu sein. Ich möchte zu Beginn mit uns beten. Jesus, du bist es, der uns hier zusammenführt, aus ganz unterschiedlichen Situationen daheim, was heute an diesem Tag war, was die Woche gefüllt hat und was wiederum am Montag los sein wird. Und wir sind mitten in diesen Situationen darauf angewiesen, dass du dich zeigst, dass du redest, dass du wirkst. Und ich bitte dich darum, dass du diesen Gottesdienst gebrauchst, um uns da mittendrin zu begegnen. Du bist der, der sagt, dass du dein Wort, die Bibel, losschickst, um Dinge zu bewirken, die du vorherbestimmt hast. Und ich bitte dich darum, dass das auch heute Abend passiert. Amen. Ich bin als Kind mit den Geschichten der Bibel groß geworden. Zum einen zu Hause gab es bei uns ganz klassisch die Kinderbibel. Und in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, war freitagsabends klar, da gibt es einen Termin. Einen Termin. Und da bist du. Da war Jungschar. Dieser Ort, an dem Leute uns erzählt haben von diesen Menschen der Bibel. Und nicht zu vergessen, ein Höhepunkt im Jahresablauf, wo das auch irgendwie ganz besonders bedeutend war, war im Sommer Zeltlager. Und diese Menschen aus der Bibel, die haben so ein bisschen Heldenstatus gehabt. Was die mit Gott erlebt haben, verrückte Geschichten, die haben Wunder mitbekommen, die wurden durch Gott irgendwie mutig auf eine Art und Weise, wie ich es mir eigentlich nicht vorstellen konnte. Die Menschen der Bibel haben auf mich wirklich so Panini-Heft-tauglich gewirkt. Ja, das sind Superhelden. Die klebst du ins Heft und staunst über ihre Geschichte, über ihr Können, über das, was Gott mit ihnen gemacht hat. Wenn du selbst mit den Geschichten der Bibel groß geworden bist, gab es das vielleicht einmal für dich, dass die so einen Heldenstatus hatten. So ein, wow, sind die cool. Und wenn du sagst, nee, diese Geschichten der Bibel, das ist nicht das, womit ich zentral groß geworden bin. Es ist vielleicht jetzt noch etwas, wo ich irgendwie gucke, was soll das bedeuten, was ist da dran? Auch dann ist diese Erwartung eigentlich da, das müssen ja schon irgendwelche krasse Leute sein, dass die in die Bibel kommen. Irgendwelche Leute, deren Heiligenschein selbst am mittags um 12 im besten Sommerwetter hier sichtbar ist. Das müssen besondere Leute sein. Und irgendwann, so ein bisschen nach diesem Kinderheldenzustand, habe ich gemerkt, nee, die sind eigentlich gar nicht so die krassen Helden. Es sind gar nicht so die Leute, die so ganz hart Panini-Hilftauglich sind. Ich habe später gemerkt, oftmals waren sie nicht die Überheiligen, sondern es waren Leute, mit denen Gott einfach Geschichte gemacht hat. Also Leute, die immer wieder so am Wackeln waren zwischen dem, dass sie Gott vertraut haben und gleichzeitig wahnsinnig viele Fragen hatten. Die sich manchmal gefragt haben, was mache ich hier? Und wer ist dieser Gott? Es waren irgendwie witzigerweise plötzlich keine Helden mehr, aber irgendwie deswegen auch nicht weniger besonders. Es sind ehrliche Geschichten geworden. Es sind normale Menschen zwischen Mut und Vertrauen und gleichzeitig auch zwischen Angst und Versagen. Und einer von ihnen ist Abraham. Abraham, um ihn dreht sich unsere Predigtreihe, die gerade hier läuft, in Böblingen und in Ening. Und er ist so eine dieser Figuren, kein krasser Heiliger und trotzdem einer, auf den die ganze Bibel zurückguckt und sagt, hey, guck dir den Abraham an. Ein ganz normaler Heiliger, ein ganz normaler Mensch, der erlebt hat, wie Gott in seinem Leben wirkt. Gott schreibt mit ihm Geschichte, obwohl er keinen blauen Strampelanzug hat und kein rotes Cape. Letzten Sonntag hattet ihr mit Steven schon so ein Stück, wie diese Geschichte begonnen hat. Wie Gott ihnen irgendwas so Unglaubliches hineinruft, dass Gott plötzlich zu ihm sagt, hey, verlass dein Zuhause. Verlass dein Zuhause, in dem du jetzt für Jahre warst. Geh dorthin, wo ich dich schicke. Raus aus deinem Heimatort. Raus aus deiner ganz engen familiären hier Situation. Leute, die nicht nur irgendwie dazugehören, sondern Familie war da wahnsinnig eng und dich definiert. Lass es zurück. Lass dein Handy mit den ganzen WhatsApp-Kontakten hier zurück und geh in was Neues. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Sternchen, du weißt noch nicht, wie es da aussieht. Du weißt noch nicht, was dich erwartet. Und die Bibel sagt, Abraham ist 75, als Gott es zu ihm sagt. Wer von euch ist 75 und älter? Kurzes Handzeichen. 75. Ja, genau, der Mann in Gelb. Ja. Du hast dich gut gehalten. Ja, aber ganz ehrlich, würdet ihr mit 75 nochmal sagen, hey, ich stelle so mein Leben auf den Kopf. Gott sagt, hey, auf Gott, raus aus Schöneich, irgendwo hin. Und er sagt es zu einem Mann mit 75 und eben auch einem Mann, der kinderlos ist. Der bekommt, dieser 75-jährige kinderlose Mann und seine Frau bekommen gesagt, hey, aus dir soll mal eine große Nation werden. Wenn du das jemand erzählst, ist klar. Also ich bin ein bisschen mehr als halb so alt als ihr, wie ihr 75-Jährigen, ja? Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ganz raus in etwas, wo man noch nicht weiß, wohin es geht. Du hast keine klare Erwartung, du hast keinen Prospekt. So sieht es da aus. So ist das Ambiente, so sieht der Service aus, hat es da ein McDonald's in der Nähe, du weißt gar nichts. Könntest nachher irgendwo landen, wo die Einflugschneise vom Flughafen ist oder sonst wo. Ist auch nicht unbedingt so das Wahre, gell? Aber man gewöhnt sich dran, habe ich gehört. Dieser 75-jährige Mann lässt sich darauf ein, dass Gott ihn in was hineinführt und zeigt dann wahnsinniges Vertrauen in Gott. Und erlebt, wie Gott ihn in dieses Land Kanaan bringt. Da könnte man denken, hey, was für ein wahnsinniger Kerl. Und gleichzeitig, neben diesem riesigen Vertrauen, ist auch das drin, dass Versagen in seinem Leben geparkt ist, ohne Ende. Und diese Spannung bleibt in ihm drin. Und ein Abschnitt, den ich heute mit euch angucken möchte, der kommt relativ kurz, nachdem hier Abraham losgezogen ist in dieses neue Land. Findet es in 1. Mose 12, die Verse 10 bis 20. Könnt es hier mitlesen oder eben in eurer Bibel. Und da heißt es, in dem Land Kanaan brach eine Hungersnot aus. Und da zog Abraham nach Ägypten, um sich dort als Fremder niederzulassen. Kurze Zwischenbemerkung. Ich rede von dem Abraham, hier steht Abram. Der Punkt, falls dich das irritiert hat, ist der, Abram ist sein richtiger ursprünglicher Name. Abraham ist später der Name, den Gott ihm gibt. Seine Frau heißt bisher Sarai und Gott gibt ihr nachher den Namen Sarah. Falls du kurz gedacht hast, hä, warum? Warum heißt es auf dem Bild für die Predigtreihe Abraham und hier Abram? Ne? Nur kurz zwischendrin. Genau, jedenfalls, er zieht los, weil Hungersnot. Vers 11. Kurz bevor er Ägypten erreichte, sagte er zu seiner Frau Sarai, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich die Ägypter sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau. Dann werden sie mich umbringen, dich aber werden sie am Leben lassen. Sag also, dass du meine Schwester bist, dann wird man mich dir zuliebe gut behandeln und mich deinetwegen am Leben lassen. Genauso kam es, als Abram in Ägypten eintraf. Den Ägyptern fiel sofort auf, wie schön seine Frau war. Auch die Hofbeamten des Pharaos bemerkten sie und schwärmten von ihr beim Pharao. Und da wurde die Frau in den Palast geholt. Ihr zuliebe behandelte der Pharao Abraham gut. Abraham erhielt Schafe, Ziegen, Rinder, Esel, Knechte, Mägde, sogar Reittiere und Kamele. Doch wegen Sarai, Abrahams Frau, bestrafte der Herr den Pharao und dessen Familie mit schlimmen Plagen. Der Pharao ließ Abraham rufen und sagte: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie ist meine Schwester? So habe ich sie zur Frau genommen. Nun, hier ist deine Frau. Nimm sie und geh. Und huch, da fällt der letzte Vers. Der Pharao befahl, bewaffneten Männern Abraham, seine Frau und seinen ganzen Besitz aus dem Land zu bringen. Was um alles passiert hier? Was zum Fuchs passiert hier? Es beginnt ja noch relativ verständlich, eine Hungersnot. Abraham orientiert sich, wo bekomme ich Hilfe? So weit, so verständlich, so normal. Aber was Abraham auf dem Weg nach Ägypten vorhat, ist absolut wild. In jeglicher Hinsicht wild. Er sagt: Ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Im ersten Moment klingt das ja nach einem Kompliment, aber effektiv ist ein vergiftetes Kompliment. Ja? Ganz nebenbei bemerkt, diese Frau ist nicht 25, 35, ja? Der Abraham ist 75 und ein bisschen mehr. Ja? Die gute Frau kann 60 aufwärts sein, aber du bist eine schöne Frau, sagt Abraham. Aber das Problem ist, dass er sagt: Deine Schönheit, Sarah, die ist für mich lebensgefährlich. Das klingt auch nach einem richtig spannenden Kompliment. Aber sie sagt: Hey, deine Schönheit ist für mich lebensgefährlich. Wenn die Ägypter dich sehen und wissen, ich bin der Kerl dazu, ich bin dein Mann, sie werden mich umbringen und versuchen, dich irgendwie hier zu heiraten. Das ist die Perspektive, das ist diese Angst, die er hat, dass er auf diesen Trichter kommt: Komm, wir machen es so. Gib mich als deinen Bruder aus. Ja? Bruder ist okay, den nimmt man halt mit dazu, der ist Teil des Pakets, der ist erträglich. Ja? Wir nehmen den mit, aber wir lassen ihn am Leben. Es ist nicht ganz 100% die Unwahrheit. Im weitesten Sinn sind sie sogar Halbgeschwister. Aber Abraham baut trotzdem aus Angst hier eine riesige Täuschung auf. Und man könnte sich fragen: Warum eigentlich? Warum eigentlich kommt auf diesen Trichter? Woher hat er diese Erwartung? Abraham ist wahnsinnig rumgekommen auf seinem Weg von Ur, Haran und nachher zack in das Land Kanaan. Nirgends bisher, nirgends scheint er diese Angst gehabt zu haben: Oh, wenn die seht, dass die Frau und ich kommen und die wissen, dass ich der Mann bin. Ja, er hatte nirgends diese Angst. Nirgends. Aber jetzt auf diesem Weg nach Ägypten, da klopft ihm das Herz vor lauter Angst, weil er denkt, das wird mein Ende, wenn wir dort als Paar auftauchen. Abraham ist angsterfüllt vor diesen Menschen in Ägypten. Vor ihnen allgemein, aber besonders vor denen, die Bedeutung haben, die Macht haben. Menschen haben dieses Potenzial, Angst zu machen. Ich gehe schwer davon aus, keiner von euch ist auf dem Weg nach Ägypten, versucht seine Frau als seine Schwester auszugeben. Ja, tut es nicht, ist eine dumme Idee. Ja, werdet ihr heute nochmal deutlich sehen. Und doch hat es genau dieses Potenzial, dass Menschen sowohl damals als auch heute Angst erzeugen. Ihr zwei habt es in der Moderation so ein bisschen schon angespielt. So diese Angst vor Menschen auf ganz unterschiedlichen Arten. So im Dorf, also wo ich herkomme, so kleines Dorf, 800 Seelen auf der Alp. Da war diese Frage wahnsinnig wichtig: Was sagen die Leute? Ja, was sagen die Nachbarn, wenn der Rollladen um 8:30 noch unten ist? Ja, gibt es eine ganze Ladung Leute, die steht auf, machen die Rolllade hoch, zack, liegen wieder ins Bett. Ja, der Schein muss gewahrt sein. Was sagen die Leute? Es geht um ein Image. Sind noch die älteren Generationen, wo das Thema Individualität nicht so diesen hohen Wert hatte, sondern Dorf und miteinander wohnen als eine soziale Einheit. Ja? Auf dem Dorf brauchst du auch keine Polizei, du hast einen Nachbar. Ja? Aber das ist eine andere Geschichte. Aber Menschen können so dieses Fragen, was denken die über mich im Dorf? Das ist die eine Ebene. Heute ist das vom großen Nachbarschaftssystem vielleicht weggegangen, in Böblingen vor allem. Mir ist es wurscht egal, ob bei uns der Rollladen um 10 noch unten ist. Mit 2 Kindern bist du um 10 auf jeden Fall wach. Aber da ist es eine ganz andere Nummer. Heute geht es weg von diesem großen System Dorf oder soziales Gefüge hin zu einzelnen Menschen. Ich frage mich bei manchen Leuten doch eher, findet der mich gut oder das, was ich mache, gut? Was denkt der über mich? Es geht mehr zu kleineren Gruppen oder zu einzelnen Personen, wo es darum geht, was denkt der von mir? Findet der das gut, wie ich bin, was ich mache? Und es gibt Menschen, die haben Macht dadurch, dass sie in der Gruppe einfach die sind, die die Stimmung machen. Wenn die eine Person dich gut findet, dann mag dich der Rest auch. Dann sagen die anderen 20, jawohl, der ist okay, komm dazu. Es gibt es bei Erwachsenen, im Verein, in der Schule, es gibt Leute, die Stimmung machen. Und wenn die dich mögen, bist du drin. Und das ist Macht, die sie ausüben. Und das kann Angst machen. In Böblingen, in der Gemeinde, haben wir eine Ladung Iraner mit dabei, Iraner und Afghanen. Und für die ist das eine richtig spannende Nummer, die zum Amt müssen. Und je nachdem, wie dein Sachbearbeiter drauf ist, kann das ein wahnsinnig spannender Gang werden. Denn dein Sachbearbeiter hat die Macht in der Hand, ob du hier eine Wohnung dann wirklich bekommst. Selbst wenn du schon eine gefunden hast, aber der das genehmigen muss. Und andere Sachbearbeiter haben die Macht in der Hand, ob du in Deutschland bleiben darfst oder nicht. Diese Menschen haben Macht und das kann Angst machen, wie sie entscheiden. Und nicht zuletzt, du hast vielleicht einen Chef, du hast hier einen Vorgesetzten, einen Teamleiter. Der hat Macht, der hat die Entscheidungsgewalt, wie es bei dir beruflich weitergehen kann. Manchmal könnte man meinen, dieses Thema oder dieser Grundgedanke, dass man Angst vor Menschen hat und auch Angst vor ihrer Macht, ist eher so eine Geschichte für diejenigen, die eher so ein bisschen unsicher, introvertiert, überdiplomatisch sind. Aber es gibt genug Menschen, die nach außen wirken, als hätten sie wirklich die Welt in der Hand und können souverän auftreten und sind auch souverän. Aber innerlich läuft diese Frage mit, sehen die mich auch so? Wenn dein innerer Antrieb ist, ich muss stark sein, dann wäre es der soziale Tod, wenn andere plötzlich sehen, nee, der ist gar nicht stark. Wenn dein innerer Antreiber ist, ich muss perfekt sein, dann wäre die Angst vor Menschen, dass sie sehen, dass du nur 101% statt 110% geliefert hast. Menschen können Angst machen auf ganz, ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und diese Angst vor Menschen hat eine wahnsinnige Auswirkung. In der Geschichte von Abraham ist Sarah diejenige, die das am meisten, am drastischsten verspürt. So wie das hier geschrieben ist, das sagt der Abraham halt, weißt du was, gib mich als dein Bruder aus, dann bleibe ich am Leben. Aber was ist mit ihr? Was ist mit Sarah? Es ist komplett offen, wo diese Frau landen wird. Wer wird sie heiraten? Ganz ehrlich, wohin kommst du da? Was passiert mit ihr? Bei wem landet sie am Ende des Tages und muss damit rechnen, dass sie für immer bei dieser Person bleibt? Und je nachdem, wo sie landet, beim Pharao, kann es sein, du bist Geliebte 23 von 175. Richtig, richtig abgedreht, was das für sie bedeutet. Aus dieser Angst von Abraham raus öffnet sich für sie eine Zukunft. Boah, da stehen mir die Haare am Arm hoch. Und auch Abraham hat die Konsequenz von seiner Angst zu spüren. Wahnsinnig sogar. Er wird eine Lüge leben müssen. Er muss damit rechnen, dass er seiner Frau nicht mehr, ja, vielleicht so hin und wieder sieht. Aber was, die sind ja nicht nur 1, 2, 3, 4 Jahre verheiratet, die haben über Jahrzehnte den Lebensweg miteinander. Und plötzlich soll sie der Mann von irgendeinem Ägypter sein. Und er kann nicht hin und nachher sagen, Spaß, ich muss dir mal was sagen. Ja? Er merkt es genauso. Sarah beim Pharao. Da kann sozusagen hier dieses ganze Zeug, was er bekommt, noch so viel und noch so edel sein. Aber du lässt so einen Menschen zurück, der wie kaum jemand anderes nah an deinem Herzen ist. Auch er erlebt die Konsequenz seiner Angst und seines Handelns dadurch. Und dort, wo du vielleicht auch Angst vor Menschen hast, erlebst du durchaus die Konsequenz davon. Ganz unterschiedlich vielleicht. Vielleicht in dieser sozialen Befangenheit, dass du deine Nachbarschaft im Knick hast und pflichtbewusst morgens um 7 den Rollladen hochmachst und du denkst, was denkt Leid? Es gibt Momente, da darf es einem ganz ehrlich ein bisschen arg egal sein, was die Leute denken. Je nachdem, was man für eine Nachbarschaft hat. Ja. Aber es geht Leichtigkeit verloren, es geht ein Stück Freiheit und Freude verloren, weil die Frage da ist, was denken die? Vielleicht entwickelt sich da, wo du jemanden vor dir hast, der immer wieder hier so unberechenbar und gefährlich wirkt, vielleicht entwickelt sich so ganz heimlich, still und leise so ein mächtiger Hass, der da ist, der dich zerfrisst und gar nicht bei dem ankommt, der eigentlich für die Situation verantwortlich ist. Vielleicht beginnst du dich wie Abraham in so Lügen zu verstricken, nur um keinen Stress zu bekommen. Und vielleicht beginnst du den Fehler bei dir selber zu suchen, statt bei dem Menschen, der eigentlich seine Macht hier missbraucht. Diese Angst vor Menschen hat unglaubliche Auswirkungen. Und die Bibel weiß das. Ich mag die Sprüche, die bringen es manchmal mit einem Zweizeiler einfach so hart auf den Punkt. Und einer davon, Angst vor Menschen, das immer. Sprüche 29, Vers 25. Und da heißt es, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wem stellt er eine Falle? Mir. Ja, mir als demjenigen, der die Angst hat. Ich hänge drin. Abraham hängt nachher in dieser Falle seiner Menschenfurcht. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist in Sicherheit. Das klingt gut. Klingt eigentlich irgendwie einfach, oder? Zack, Bumm, Sprüche, haut's raus, ist eine Wahrheit drin, absolut. Aber das irgendwie hier so einmal einsmäßig durchzurechnen fürs eigene Leben, wie bekomme ich das hin, ist ein gutes Stück schwieriger, weil Angst hat irgendwie nicht die Eigenschaft, dass sie erstmal freundlich an der Tür klopft und sagt, hallo, ich bin's, darf ich rein? Sondern die steht mit der Tür in deinem Wohnzimmer und sagt, hier bin ich. Das ist diese riesige Spannung, die drin ist. Das ist aber immer wieder doch ein Stück auch die Entscheidung. Angst vor Menschen oder dann doch irgendwie es schaffen, wieder zu dem zurückzukommen, dass ich mit Gott wieder mutig werde. Raus aus dem, was sich entwickelt hat. Wie ist es möglich, aus dieser Angst wieder rauszukommen, neu zu diesem Mut? Das ist tricky, das ist herausfordernd. Und weißt du, Abraham ist kein leuchtendes Beispiel. Er ist absolut kein leuchtendes Beispiel. Er hat sich in seiner Angst verrannt. Ja? Er kommt da nicht mehr hin, so einfach jetzt mutig beim Pharao anzuklopfen und sagen, hey, Schwager. Ja? Er kommt nicht dazu. Das, was seine Situation verändert, ist nicht er und der Mut, der plötzlich in ihm aufkommt. Das, was seine Situation verändert, ist, dass Gott die Reißleine zieht. Dass Gott die Reißleine zieht. Und dann eben das passiert, was in den Versen 17 bis 19 so beschrieben ist. Doch wegen Sarai, Abrahams Frau, bestrafte der Herr den Pharao und dessen Familie mit schlimmen Plagen. Und das, was jetzt kommt, ist irgendwie bemerkenswert. Es steht nicht drin, wie der Pharao draufkommt und wie Gott ihm das deutlich macht. Aber dem Pharao zündet es und wird es klar, Diese Situation, in der ich jetzt stecke, die hat mit Abraham zu tun. Und die hat mit seiner Frau zu tun. Wie Gott es auch immer macht, aber der Pharao spannt, was los ist. Und er konfrontiert den Abraham damit. Er konfrontiert den Abraham damit. Was hast du da mir angetan? Warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du behauptet, sie ist meine Schwester? So habe ich sie zur Frau genommen. Nun, hier ist deine Frau. Nimm sie und geh. Abraham und Sarah kommen aus dieser Situation nicht raus, weil plötzlich der Abraham einen Mutanfall hätte. Überhaupt nicht. Sondern weil Gott für ihn die Reißleine zieht. Und das ist ein Wunder, wie sie aus dieser ganzen Geschichte rauskommen. Sie kommen aus diesem Land raus, nicht nur halbwegs lebendig, sondern ungestraft, weil der Pharao wahrscheinlich an diesen Punkt gekommen ist, zu sagen, wenn mir das passiert, weil ich mit seiner Frau zusammen bin, was passiert, wenn ich ihm das Leben nehme? Was passiert, wenn ich ihn strafe? Der Pharao tut alles, damit die noch mit Wache und alles an die Grenze zu Kanaan wieder rausgeschoben werden. Und eigentlich müsste Abraham staunen, denn er hat so viel Angst vor diesem Pharao gehabt. Aber es stellt sich hier in diese Verse raus, der moralische Kompass, das Wissen, was gut und falsch ist, das ist beim Pharao um Welten besser als bei Abraham. Dass der Pharao sagt, hey, es ist deine Frau, was um alles in der Welt? Wie kommst du auf so eine Idee? Das muss in Abraham wahnsinnig hier ja, den Kopf dröhnen lassen, was seine Erwartung war und wie er das jetzt erlebt. Dass Gott ihn da wieder rausschiebt aus dieser Situation. Dass Gott für ihn die Reißleine zieht, wo er sich in seiner Angst verrannt hat und sich eben nicht damals für diesen Mut entschieden hat. Obwohl er Gott erlebt hat. Obwohl er erlebt hat, wie Gott ist. Obwohl er Gottes Versprechen gehört und schon Stück für Stück entfalten gesehen hat. Um ehrlich zu sein, unser Bibelabschnitt für heute, der gibt nicht irgendwie eine gute, stabile Anwendung, die sagt, hey, das kannst du tun, um in dieser Entscheidung zwischen Angst vor Menschen und Mut mit Gott freier zu sein. Das gibt dieser Text nicht her. Und trotzdem gibt es so ein paar Punkte, die mit dran zusammenhängen. Vielleicht gibt es für dich so einen Moment, wo du sagst, es ist dran, so ein Reißleinengebet zu sprechen. Und zu sagen, ich habe mich in meiner Angst vor diesem Menschen verrannt. Gott, du kennst diese Person, du kennst meine Angst und ich will sie dir hinhalten. Bring mich zurück an den Punkt, wo ich neu in dieses Vertrauen zu dir finde. Aber vielleicht ist es auch einfach ein Stück davon, sich ermutigen zu lassen von dem, wie Gott ist. Dass Gott nicht einfach sagt, nee, wenn du, Abraham, solche Geschichten machst, wenn du solch einen Schied machst, tschüss. Dass Gott so treu ist, trotz all dem, was los war, dass Gott diesen unperfekten Mann und seine Angst hier, dass er deswegen nicht abschreibt, sondern dass aus diesem Kerl, genau diesem Kerl, der seine Frau an irgendeinen Ägypter verchecken will, um am Leben zu bleiben, dass dieser Kerl Teil von Gottes Geschichte bleibt. Halleluja, hey. Hey, wie gut, dass Gott dich und mich nicht in dieser Angst zurücklässt oder einfach sagt, weißt du was, das Beste, was ich mit dir noch machen kann, ist die Ersatzbank wärmen. Nee, eben nicht. Es hat was Ermutigendes, wie Gott ist. Vielleicht ist Das ist so das Vorletzte auch dran, so ein Stück Realitätscheck zu machen. Abraham hat wahnsinnige Erwartungen gehabt. So werden die Ägypter sein. So wird vielleicht auch der Pharao sein. Und plötzlich wird er aus Ägypten rausgeschoben und stellt fest, der Pharao weiß deutlich mehr, was gut und was schlecht ist, als ich es ihm zugetraut habe. Ich war dabei, meine Frau zu verchecken, herzugeben, um am Leben zu bleiben. Was ist die Realität hinter deiner Erwartung? Ist es wirklich so? Manchmal haben Ehepartner diese wunderbare Eigenschaft, dass sie die richtigen Fragen stellen. Oder eine gute Freundin die richtige Frage stellt und sagt, ist es wirklich so, wie du es erwartest? Kann es nicht auch noch mal ganz anders sein? Könnte es sein, dass mitten in dem, was du erwartest, dass Gott doch auch hin und wieder mal kurz die Nasenspitze in den Raum reinsteckt? Könnte es sein, dass er vielleicht ein Haarbreit größer ist als diese Menschen? Könnte es sein, dass er längst schon was am Laufen hat? Manchmal braucht es diese Menschen, die einen irritieren in einer positiven Art und Weise. Diese Menschen haben Abraham hier gefehlt. Es gab niemanden, der diese Frage gestellt hat, und Sarah hat es auch nicht gemacht. Und mit das Letzte, bei Abraham ist es so, dass er aus dieser Geschichte nicht rausgeht als ein Mann, der sagt, so einen Murks mache ich nie wieder. Eigentlich könntest du doch denken, hey, Gott hat uns so hier wieder aus Ägypten rausgeschoben. Sogar noch unverdienterweise mit wahnsinnig großem Hausstand und Material und Viecher und alles, ja. Eigentlich könnte man denken, dieser Kerl hat seine Lehre draus gezogen und gelernt. Nee, es geht so weiter. Kapitel später passiert das Gleiche. Und wenn ich das so lese, dann denke ich, also Abraham ist ein alter Mann, eine Respektsperson, aber gefühlt würde ich am liebsten Rückhand eine geben, weil ich denke, du hast Gott erlebt. Du hast erlebt, was für eine Treue er zu dir hat. Und es geht noch weiter. Sein Junior, der Isaac, macht es irgendwann auch nochmal. Gibt seine Frau als seine Schwester aus, dem würde ich am liebsten... Aber das zeigt manchmal, wie schwer es ist, dieses neue Denkmuster irgendwie zu lernen, dieses alte Ding hinter einem zu lassen und nicht wieder zurückzufallen, wenn eben wieder ein Mensch vor dir steht, der Autorität, der Macht hat, der Entscheidungsgewalt hat, der Sympathien hat und es dir vielleicht gibt oder nicht. Es ist nichts, was einfach schnell geht. Nichts, was man immer gleich gut kann. Und diese Angst vor Menschen mag manchmal stärker sein als dieser Mut mit Gott. Es ist eine Lebensgeschichte, das immer wieder zu lernen, wie so manches als Teil von Gottes Familie. Manchmal ist es gut, nochmal zu gucken hier so, mit wem zusammen kann ich für das nächste Mal, wenn das wieder passiert, einen neuen Schlachtplan schmieden. Wer kann mir helfen mit meinen Triggern, mit diesen Auslösern, die der Angst Kraft geben, ein bisschen anders umzugehen? Wo gibt Gottes Wort mir vielleicht nochmal was, das meinem Kopf eine gute, gesunde Richtung gibt? Ich habe zwei Verse für heute Abend noch rausgesucht, die da immer wieder eine Chance sein können. Zwei Verse aus zwei Gebeten. Und das erste schreibt ein Schmeid Zeit rum für heute Abend. Technik sagt mir, Kerle gang heim, Geböblinge. Ja. Danke euch. Der erste Vers kommt von einem, der mehr oder weniger Kriegsgefangener ist. David, der im Psalm 56 sagt, auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen schon antun? Als Kriegsgefangener. Von einem anderen König. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht, was können mir Menschen schon antun? Und der zweite, der begleitet mich immer wieder, auch aus dem Psalm raus, aus dem Psalm 42, da heißt es, da redet der betet mit sich selber, dass er sagt, was bist du so bedrückt, meine Seele? Hey, warum bist du so aufgewühlt? Halte doch Ausschau nach Gott, denn gewiss werde ich ihm noch danken. Wenn ich nur sein Angesicht schaue, wenn ich ihn sehe, dann hat mir Gott schon geholfen. Ich will die Zukunft nicht schwarz malen und sagen, deine nächste Woche wird lumpig, ja, die wird richtig schlecht. Aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass in dieser Woche dir Menschen begegnen, die dein Herz höher schlagen lassen. Nicht nur, weil sie zwingend wahnsinnig attraktiv sind, sondern eben, weil sie eben so eine Sorge, eine Angst erzeugen können. Und wie wichtig ist es, da nochmal was zu haben, an dem du Halt findest. Und vielleicht ist es einer dieser Verse, dem du dir selber sagen kannst, hey, warum bist du so aufgewühlt? Warum bist du so aufgewühlt? Warum bist du so bedrückt, Seele? Halt doch Ausschau nach Gott. Denn gewiss werde ich ihm noch danken. Wenn ich nur sein Angesicht schaue, hat mir mein Gott schon geholfen. Ich bin vielleicht noch nicht sonderlich mutig. Und trotz dieser Angst, die da ist, gehe ich zu dem, der aus dieser Angst Stück für Stück ein kleines bisschen mehr Mut werden lassen kann. Ich mag zum Abschluss der Predigt dich einladen, wenn du möchtest, mit Gott zu reden, ihm das zu sagen, was dir gerade durch den Kopf geht, sei es ausgehend von dem, was Thema war oder was sonst gerade in deinem Kopf dominant Platz hat. Oder einfach da zu sitzen und sagen, Und ich schließe hier vorne dann mit einem laut gesprochenen Gebet ab. Vater, du kennst diesen Spagat zwischen Vertrauen und Angst, zwischen Mut und dem, dass die Luft wegbleibt, die Sorge und die Angst so riesig werden. Du weißt, welche Menschen in unseren Lebenssituationen jeweils Macht besitzen, die eine riesige Rolle spielen, entscheidend sind. Und ich bitte dich um dieses Wunder, dass du da, wo Einzelne jetzt mitten in was drin stecken, dass du so wie bei Abraham eine Reißleine ziehst und neue Freiheit schenkst, ihnen hilfst, aus was rauszukommen, dass du neu Mut gibst, wo morgen vielleicht Menschen im Geschäft warten, die so eine Sorge produzieren. Und dass du immer wieder neu diese Erfahrung schenkst, hey, was passiert, wenn wir als wenig mutige Menschen uns an dir festhalten, wie du in einer Situation etwas tust, das wir selber nicht erwartet hätten. Ich bitte dich darum, dass du jedem Einzelnen hier hilfst in dieser Spannung zwischen Angst vor Menschen und dem Mut mit dir. Und dass dort, wo die innere, das eigene, ja, so die Seele unruhig ist und aufgewühlt ist, dass sie zur Ruhe findet im Blick auf dich. Vater, wir brauchen dich. Amen.